Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara in Wien für den Standard und der Tobias Ruf ist auch da aus Rosenheim für Chiemgau 24. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle da draußen. Ich muss die Folge mit einer Rüge beginnen, mein lieber Lukas.
Aha, ja, bitte.
Also du bist ja eigentlich unser Beauftragter für Bohrmaschinen, Kanister,
ja,
alles, was da rumsteht. Und jetzt hat uns ein Hörer, der Christoph, liebe Grüße, der hat uns angeschrieben, hat gesagt, warum wurde die überdimensionale FTI-Touristikpalme in Chamonix nicht erwähnt?
Jesus!
Ich habe sie nicht gesehen, aber eigentlich, deswegen die Rüge, das ist eigentlich deine Kernkompetenz.
Ja. Oh, weh, oh, weh. Ja. Ich muss ja, ich habe sogar erwähnt, glaube ich, on air, dass ich den Slalom nachgeschaut habe und da wirklich quasi in der TV-Tek da, ja, im Schnelldurchlauf mich wirklich ausschließlich aufs Fahren konzentriert habe. Und das tut mir natürlich irrsinnig leid, dass mir sowas entgehen kann.
Palme. Ist wirklich, ja. Das ist ja super. Das ist
eine Palme am Pistenrand, wie herrlich. Na, ja, okay, werde ich drauf schauen und allein deswegen soll Chamonix auf jeden Fall im Kalender
unbedingt
bleiben. Ja.
Unbedingt.
Ja, nein, es ist eh generell schwierig. In Wien, im Osten Österreichs, sind wir bei fast 20 Grad mittlerweile. Ja, es ist ja echt, ich hätte gern nochmal so richtig Winter. Wie ist es bei dir? Wie ist deine Stimmung? Weil bei uns ist irgendwie schon so, wird es überhaupt noch irgendwie mal kalt in dem Winter?
Ja, es schaut hier nicht groß anders aus. 20 sind wir noch nicht, aber es hat mit Winter Mitte Februar nichts zu tun. Und spiegelt sich natürlich an verschiedensten Wintersportstandorten wieder. Also, ich bin gerade sehr stark mit der Biathlon-WM in Nove Mesto beschäftigt. Und klar, die Thematik diskutieren wir ja auch schon länger. Aber es wird halt leider immer greifbarer. Gell? Und wir dürfen trotzdem nicht vergessen, es waren auch schon Wochen dabei, wo wir hier von minus 15 bis minus 20 Grad gesprochen haben. Also auch in unseren Breitengraden. Und ja, es ist halt gerade wieder eine Phase, in der Winter nicht kommen will. Und da muss man sich schon Gedanken machen, wie und wo man künftig auch an Kalendern ein bisschen variiert und arbeitet, weil so ist es, gerade im alpinen Bereich, wenn du dann echt fast nur noch Startnummernrennen hast, wäre auch jetzt ja bei den Herren wieder der Fall gewesen. Ah, scheiße, das ist dann halt auch nicht so im Sinne des Sports. Ja. Kurzer Ausflug zum Rennrodeln. Felix Loch ist gestern auch echt der Kragen geplatzt, hat gesagt, es kann nicht sein, dass ich im ersten Lauf extra Fehler einbauen muss, um eine gute Ausgangslage im zweiten Lauf zu haben, um dann überhaupt aufs Podium fahren zu können. Das widerspricht halt dem Sinne des Sports, dass du im Endeffekt taktieren musst, langsamer fahren musst, um dann überhaupt die Chance zu haben, ganz vorne reinzufahren. Also lange Rede, kurzer Sinn, schwierige Lage, schwierige Phase gerade für den Wintersport. Wir werden es im Auge behalten.
Ja, stimmt, die Idee ist mir eigentlich in Chamonix dann auch gekommen, gell, ob man da jetzt wirklich sogar ein bisschen abbremsen muss, dass man dann mit einer guten Startnummer angreifen kann. So war es beim Rodeln am Wochenende, aber ja. Und es gab ja früher, kannst du dich noch erinnern, da sind's ja, waren da nicht die Startnummern in den Speedrennen nach gestürzter Reihenfolge vom Abfahrtstraining? Und da haben dann die Leute auch einfach gebremst, damit sie halt nicht mit der 30 kommen, sondern früher, das waren auch wilde Zeiten. Na, um jetzt die Kurve zum Ski-Alpin und zum Weltcup zu kriegen. Wir haben nämlich einen Winter erlebt in Andorra. Ja, man sucht den Winter und findet ihn in Andorra, in Soldeu. Wird gern mit den Frauenrennen beginnen, weil wir haben, Tobias, eine neue Gesamtweltcup-Führende. Ja, Lara Gut-Behrami ist in absoluter Spitzenform, hat am Samstag den Riesenslalom gewonnen von zwischen Rang 9 kommend, hat sie da die ganze Konkurrenz noch abgefangen, hat gewonnen. Eine Hundertstel Vorsprung auf Alice Robinson und AJ Hurd auf Platz 3 in Abwesenheit von Michaela Schifrin. Bei Schifrin haben wir jetzt raus hören können, sie wird wohl auch Grand Montana am Wochenende auslassen. Zwei Abfahrten und ein Super-G stehen dort an. Ich persönlich wäre eh sehr überrascht gewesen, wenn sie zurückkommt mit zwei Abfahrten und am Super-G. Also wäre natürlich möglich gewesen. Sie hat in diesem Winter auch schon eine Abfahrt gewonnen, aber ja, Schifrin wird weiterhin wird weiterhin pausieren, sich auskurieren nach ihrer Verletzung von Cortina. Und Lara Gutberami, die ist zur Stelle, die nutzt das aus. Dieser Steilhang zum Schluss, da sind einige runterkrattert, Gutberami auch einen großen Fehler eigentlich eingebaut. Hat sie dann in der Folge herausgestellt, dass das gar nicht so ein großer Fehler war, weil alle dort wirklich große Probleme hatten. Ich habe erwartet, dass zum Beispiel Federica Brignone, die hat das in diesem Jahr schon geschafft, bei Pisten, wo alle straucheln, das spielend leicht aussehen zu lassen. Nein, diesmal auch nicht. Da hat wirklich Lara Gutberami das richtige Mittel, die richtige Dosis bekommen. Hat ihren 43. Weltcup-Sieg geholt, damit Anja Persson überholt, die steht bei 42. Und die interessanteste Statistik, die ich rausgefunden habe, wenn Lara Gutberami noch einen Riesenslalom gewinnt in ihrer Karriere, wäre sie die erste bei den Frauen, die in drei Disziplinen eine zweistellige Anzahl an Weltcupsiegen hat. Ja? Also sie hat dann in Super-Gs, in Abfahrten und in Riesenslaloms, da steht sie bei 9, hat sie jeweils 10 oder mehr gewonnen. Das gab es noch nie. Also die ist wirklich eine der größten überhaupt in der Geschichte vom Skiweltcup. Angesprochen auf den Gesamtweltcup, sagt sie, nein, man muss schnell sein, aber man muss auch gesund sein und vor allem bleiben. Die ist natürlich gewarnt. Wir haben vor allem im Riesenslalom gesehen, eben und ja, dann eigentlich auch im Slalom. Nicht? Also Grenier fehlt, Vlhová fehlt, Schifrin fehlt. Sven Larsson hat das dann am Sonntag ausgenutzt. Und jetzt müssen wir schauen, Tobias, noch stehen 13 Rennen auf dem Programm. 13 Rennen werden geplant und davon sind 5 Super-Gs, 4 Abfahrten und je 2 Riesenslaloms und Slaloms nur. Ja? Also ein ganz klarer Speed-Überhang. Schauen wir mal, ob die vor allem zum Schluss in Saalbach Ende März noch Speedrennen möglich sind. Aber ja, am Programm stehen 9 Speedrennen und nur 4 Technikrennen. Also ein ganz klarer Überschuss. Was sind so deine Gedanken zu diesem Wochenende, zu Lara Gutberami, zum Rennen im Gesamtweltcup?
Na, jetzt habe ich dich vorhin erst gerügt. Jetzt muss ich dich loben, weil ich habe ja alle Spekulationen um eine andere Gesamtweltcup-Siegerin als Michaela Schifrin jetzt im Laufe der Saison immer wieder abgebügelt, ja, wenn du wieder hier deine Mathematikstunde gegeben hast für uns mit Wahrscheinlichkeitsrechnung als Spezialfach. Es ist jetzt, sie hat jetzt alle Trümpfe in der Hand. Also vor allen Dingen, es sind ja im Endeffekt nur 2 Rennen noch im Kalender, in denen sie letztlich Punkte verlieren wird auf Schifrin. In allen anderen Rennen, in allen anderen Rennen ist sogar Lara Gutberami gerade eigentlich in der besseren Ausgangsposition. In der Form, weil sie extrem gut Ski fährt. Ihr läuft alles rein, ja. Also auch diese Hundertstel-Geschichte jetzt, Alice Robinson, die dann dahinter ist. Wir reden jetzt von 5 Punkten Vorsprung. Wenn Robinson eine Hundertstel schneller ist, ist Gutberami zweite, Schifrin immer noch erste. Also wenn's läuft, dann läuft's. Ich sehe sie da unten strahlen, lachen, locker, entspannt, gelöst, ganz bei sich, macht ihr Ding, baut einen riesen Bock an diesem blauen Tor, stört sie nicht, bleibt bei sich, zieht ihr Rennen weiter durch. So habe ich sie echt lange, eigentlich kann mich kaum erinnern, dass ich sie so in sich ruhend gesehen habe. Und die Ergebnisse sprechen für sich. Das Feld, die Konkurrenz ist in vielen Bereichen dünner geworden. Auch wenn wir jetzt über Thema Abfahrten sprechen. Sofia Gocha ist nicht mehr dabei. da geht ein weiteres Fenster auf, um Punkte zusätzlich zu holen. Also hey, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ja.
Und kann das natürlich gewinnen. Und das mit Schifrin, ich glaube, dass Mikaela Schifrin da aber auch so vernünftig ist. Ja, wir sprechen ja auch oft über diesen Hyper-Ehrgeiz und dass Leute einfach auch zu viel wollen und dass gerade diese Kilde-Geschichte, der dann gesundheitlich angeschlagen sich so verletzt, dass sie das schon auch zum Nachdenken bringt und sagt, soll ich jetzt hier alles riskieren? Wenn die noch keine große Kugel zu Hause im Schrank stehen hätte, ist es was anderes. Aber die hat genug im Trophäenschrank und deswegen glaube ich auch, also wie gesagt, es deutet alles darauf hin, dass sie Crans-Montana nicht fahren wird. Und das ist ja dann im Endeffekt auch schon das Zeichen und die Ansage, ich riskiere jetzt nicht alles in Richtung Gesamtweltcup und wenn ich nicht gewinne, dann gewinne ich ihn halt nicht, gewinne ich ihn wann anders wieder. So, also krass, dass das Ding nochmal sich dreht. Ja, viele Faktoren, die zusammenspielen und ja, und einer der Hauptfaktoren ist aber Lara Gutberami selber. Ja, also selbst eine gesunde Schifrin, klar, dann sähe es noch ein bisschen anders aus, aber eine Lara Gutberami in der Form, in allen drei Disziplinen, die sie fährt, ist so konkurrenzfähig, dass selbst mit einer gesunden Schifrin das echt noch auf Augenhöhe wäre. Und jetzt ist sie schon klar in der Pole Position, meiner Meinung nach.
Zwei Sachen dazu. Erstens, wie Lara Gutberami dann dort unten sitzt, als Neunte nach dem ersten Durchgang die Bestzeit aufstellt und dann von Läuferin zu Läuferin, die hinter ihr landet, sie schon jubelt. Das hat nichts Verbissenes, sondern wirklich was Ambitioniertes für mich. Das zeigt für mich ganz deutlich, dass die absolut auf der Höhe ist, dass die von vorn bis hinten motiviert ist, alles zu geben, dass der das Spaß machen muss, auch wie Bassino dann, ist ja ein schmaler Grat, gell? Bassino kommt ins Ziel, ist da, glaube ich, dann Sechste am Ende. Wie schnell jubelst du dann als, da gab es eine kurze Diskussion, wo der Feller, war das Adelboden, oder? Wo der Feller quasi in Adelboden gewonnen hat, der hat profitiert vom Ausfall von Sten Olsen, Einfädler da, Wie schnell jubelst du dann? War das ein bisschen zu früh und zu energisch? Aber das ist genau das, was, wo man sich nie so ganz sicher war bei Gutberami, weil sie auch eher zurückhaltend ist, was die Medien betrifft. Die ist jetzt echt voll da und die ist, die sagt natürlich, der Gesamtweltcup, ja, von Rennen zu Rennen, natürlich, man kann ja nicht jetzt schon an die Rennen Anfang März denken, natürlich, du nimmst eins nach dem anderen, aber die ist voll da und die hat richtig Bock auf diese große Kugel, ja. Und bei der Schifrin, das zweite, das ist ja irgendwie eine ihrer großen Stärken für mich, dass sie nie zu gierig geworden ist über ihre Karriere hinweg. Ja, die hat da in St. Moritz die Abfahrt gewonnen und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht ist das ja, oder ich war mir sogar fast sicher, die will jetzt mal in dem Winter die Abfahrtskugel holen. Ja, nein, die nächste Abfahrt, die sie gefahren ist, war dann die in Cortina. Die ist leider nicht gut ausgegangen. Die hat dazwischen dann eben auf Abfahrten verzichtet. Ja, also obwohl sie es könnte, obwohl ihr die Ergebnisse das zeigen. Wer hat die wirklich immer sehr gut dosiert und auch mal wirklich sich Auszeiten genommen? Das hat bis jetzt sehr gut geklappt und das ist eine ihrer großen Stärken. Ich sag's nochmal und das wird sie, ja, dieses Rezept wird sie jetzt nicht über den Haufen werfen. Daran wird sie sich weiterhin halten. Ja, ja. Ja, in Soldeo gab Neuschnee über Nacht, ruppiger Zielhang, den haben wir gesehen. Das hat dann gar nicht so schön ausgeschaut, auch teilweise muss man ja wirklich sagen, das war jetzt, da haben einfach auch die besten Riesenslalom- und auch Slalomläuferinnen der Welt zu kämpfen gehabt. Es gab ja auch diesen bögen Wind beim Riesenslalom, der von hinten gekommen ist, ein bisschen Glück war da auch dabei, aber wie sehr dich der Wind da anschiebt, Ja, und war eigentlich ganz schön. Soldeo ist ja interessiert an der Ski-WM 2029, ist ein Kandidat. Die wollen natürlich da sich gut präsentieren. Mir ist noch aufgefallen, dass die Laufzeiten sehr kurz waren. Wir haben die Siegerzeit unter 2 Minuten. Der zweite Durchgang war mit 57 Sekunden, doch sehr flott und sehr schnell vorbei. Aber gut. Das war schon cool. Was mir noch aufgefallen ist, ich komme damit quasi zu den Österreicherinnen, zum ÖSV. Dieser Samstag war für eine Familie aus Tirol vom Aachensee ein ganz besonderer Tag, ja, am Aachensee. Da sind nämlich die Hasers daheim, ja. Und Ricarda Haser fährt da tatsächlich Laufbestzeit in einem Riesenslalom. Und am selben Tag fährt der Bruder, der Raphael Haser, in Bansko Laufbestzeit im zweiten Durchgang, auch dort im Riesenslalom. Das ist für mich auch ein bisschen ein Zeichen, dass die ÖSV-Läuferinnen, ich bleibe jetzt da bei den Frauen, mit besseren Pisten, mit Erfahrungswerten aus ersten Läufen und über den Tag hinweg sich dann eben verbessern, dass es im ersten Durchgang nicht so gut klappt und dann aber, das ist jetzt schon öfter passiert, dass da auch ein Paket ist an Läuferinnen, die zwischen Platz 20 und 30 liegen nach dem ersten Durchgang, die sich dann eine von denen verbessert sich immer mit einem richtig guten Lauf noch weit nach vorne. Und das ist irgendwie, ja, für mich ein Indikator, dass da vielleicht auch viel zusammenstimmen muss, zusammenpassen muss, damit ein wirklich guter Lauf gelingt. Und sonst sind sie eigentlich da recht weit weg von der Weltspitze. Ja. So interpretiere ich das. War natürlich cool zu sehen für Ricarda Haser, diese Laufbestzeit. Die hat am Ende dann dazu gereicht, dass sie, ja, was war es, Platz 8, genau, Platz 8, das ist für den ÖSV, für das ÖSV-Technik-Team gar nicht so schlecht, diese Leistung. Ja, Julia Scheib, katastrophaler zweiter Lauf, sagt sie selber, da war sie wirklich angewidert, die hat eigentlich eine gute Ausgangsposition gehabt, dann 13. geworden, die ist halt jetzt auch durch Verletzungen in der zweiten Startgruppe drinnen. Ja, Julia Scheib, die ist sicher die größte Hoffnung oder das, ja, man kann schon noch Hoffnung sagen, was diese Disziplin betrifft, aber ja, die muss das halt auch ausnutzen, eben wenn so viele Top-Fahrerinnen auch ausfallen, dann ist natürlich dein Ziel noch viel mehr, da Top 5 vielleicht sogar zum Podest hinzufahren, da ist sie weit weg gewesen, ja. Und jetzt sind es 38 Rennen für den ÖSV im Frauenriesenslalom ohne Podest, 68 Rennen ohne Sieg, das ist wirklich schon eine Ewigkeit her. Und ja, die Zeichen stehen da sicher noch nicht auf Besserung, auf baldige Besserung. Tobias, was ist dir aufgefallen? Magst du vielleicht gleich zum DSV was sagen zu diesem Wochenende von Soldeo oder ist dir noch was zum Riesenslalom speziell aufgefallen?
Ja gut, Emma Eicher nicht qualifiziert im Riesenslalom, einzige deutsche Starterin, ausgeschieden im Slalom, mal wieder. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich erstmal nichts mehr zu Emma Eicher sage. Ich habe aber schon eine Liste vorbereitet, die ich für die Vorbereitung in der nächsten Saison mitnehme und ich will da einfach mal ein paar Fragen stellen. Was hat man vor mit ihr? Wohin soll die Reise gehen? Befindet man sich auf diesem Freestyle-Weg, den man einschlägt und sagt, ja, wir lassen die Emma mal ausprobieren, sich entwickeln und schauen, wohin geht's, und die soll sich da ganz frei bewegen können und so weiter. Okay. Ich bin da skeptisch. Wie gesagt, ich habe einige Fragen, die ich den Beteiligten stellen werde, weil das, keine Ahnung. Ich schaue mir halt Zrinka Ljutic jetzt als Gegenstück zum Beispiel an. Die ist sogar noch jünger als Emma Eicher. Und da erkenne ich irgendwie einen klaren Plan, der dann am Ende des Tages auch Ergebnisse liefert. Und talenttechnisch wird ihnen ein ähnliches Level nachgesagt. Nur Talent im Sport ist das eine. Man muss schon aber halt auch wissen, wo setze ich ein Talent ein und wie setze ich es ein? Und da, wenn weiß ich nicht. Also mir gefällt es gar nicht, wie diese Saison läuft. Sie, nochmal zurück zum Anfang, man hat dann gesagt, ja, sie beendet vorzeitig die Schule, macht ihr Abitur nicht, um sich dann voll konzentrieren zu können. Mhm. Und alle Disziplinen und dann nach Nordamerika und hier und da und alles fahren und so weiter. Die scheidet aus. Die Top-Ergebnisse, die sie zu der Zeit geliefert hat, als sie noch zur Schule gegangen ist und man das schon alles noch dosiert hat, da ist die Top-Resultate gefahren. Und davon ist nichts mehr da. Und dann muss ich nach einer gewissen Zeit auch wirklich überlegen, in welche Richtung geht, ist der Weg, den wir einschlagen, der richtige. Ich bin da gerade sehr skeptisch, aber okay, lassen wir jetzt noch laufen. Die Saison ist im Endeffekt eh schon, ich glaube, da ist nichts mehr zu retten aus ihrer Sicht. Aber die Liste an Fragen, die ich habe, die wird länger. Mhm. Und ich hoffe, dass ich Antworten finde und dass man, das werden sie tun müssen, sich dann mal zusammensetzt und das Ding ordentlich aufarbeitet. Ja, können wir rüber zum Slalom.
Ja, jetzt würde ich da gerne sogar dazwischen grätschen, ja.
Gerne, ja.
Eben beim
gerne.
Slalom, Anna Sven Naas, sondern zu dem Slalom insgesamt. Die holt sich da den zweiten Weltcup-Sieg, siegt eben vor Srinka Jutic, die du schon angesprochen hast. Und auf Platz 3 Paula Molzan, damit die USA, interessanterweise, mit die einzige Nation, die da zwei Podestplätze von diesem Wochenende mitnimmt, in Abwesenheit von Schifrin, kommen Hurt und Molzan und fahren da jeweils auf Platz 3. Sven Larsson, ja, interessante Geschichte, die war irgendwie komplett im Öl zu Beginn der Saison. Angeblich, glaube ich, ich habe es irgendwie abgespeichert, heftige Rückenprobleme. Die war ja wirklich ganz weit weg und jetzt ist eben sie die da reinsticht, wenn Schifrin und Vlhova fehlen. Zum ersten Mal seit März 2011, dass sowohl Schifrin als auch Vlhova bei einem Slalom im Weltcup nicht teilgenommen haben. Also das sind 115 Rennen, genau, ich habe es mir eh sogar rausgeschrieben, 115 Rennen und davon sind 80 von Schifrin oder Vlhova gewonnen worden, ja, seit März 2011, also eigentlich irre. Und was das natürlich jetzt auch bedeutet für den Slalom-Weltcup, jetzt haben wir nur noch zwei Rennen und jetzt kommst du wieder ins Spiel. Die einzige, die Michaela Schifrin jetzt noch abfangen kann, die heißt Lena Dürr, die müsste die nächsten zwei Rennen gewinnen, dann wird sich das noch ausgehen. Und meine Frage ist, wie realistisch ist das?
Nee, wenn sie so fährt wie die letzten zwei Slaloms,
ja,
dann spielt's das nicht, wird's das nicht. Sie ist selbst sehr unzufrieden mit sich gewesen. Ja, das ist Soldeo letztes Jahr 14. geworden. Gibt ja dann so, wenn man den Hang liebt, dann liebt man ihn. Mhm. Wenn man den Hang nicht so sehr liebt und gerade eh nicht am Peak der Leistungsfähigkeit ist, und das ist sie gerade nicht, hat sie uns schon viel stärkere Rennen gezeigt, dann ist es natürlich schwer. Wird sich nicht ausgehen. Also, no way.
Ja, ja.
A, wird Schifrin zurückkommen und natürlich noch um den Gesamtweltcup fighten werden wollen. Und B, sind andere gerade schneller und kriegen es in Summe im Endeffekt besser hin. Wieder gute Teilpassagen dabei, aber unten, früher war unten immer das Paradestück. Da hat sie jetzt unheimlich viel Zeit verloren. Sie sagt auch, es war super schwer für sie zu fahren. Dieses warme, die weichen Pisten, dieses vielleicht Frühlingsskifahren gibt ja so Christoffersen-mäßig, die das sehr gut können. Ihr scheint es nicht so unbedingt zu liegen, hat sie zumindest so auch kommuniziert, dass sie mit den Bedingungen und mit der Piste ihre Schwierigkeiten hatte. Aber sagt selber auch, das ist natürlich nicht der Punkt, dass man das Ergebnis nur mit äußeren Bedingungen erklären kann. Sagt selber, sie fährt gerade nicht aktiv genug, nicht genug auf Zug und dass daran jetzt gezielt gearbeitet werden muss. Es ist jetzt ein Monat Pause bis zum Slalom,
ja,
bis zum nächsten. Und da wird sie jetzt gezielt dran arbeiten. Die denkt fix nicht an diese Kugel. Never ever. Weil, dafür ist er auch zu weit weg. Punkt aus. Also, da müsste sie jetzt zwei Weltcups in Folge gewinnen. Nein, wird nicht passieren, aber ich glaube, es ist schon auch echt extrem wichtig, dass sie jetzt hinten raus nochmal gute Ergebnisse erzielt, um dann letztlich das Ding auch in die neue Saison mitzunehmen, weil der Saisonanfang war ja wirklich exzellent von ihr. Mhm. Und auch jetzt sind die Ergebnisse noch völlig in Ordnung. Ja? Also reden immer noch von der absoluten Weltspitze, in der sie mitfährt, aber natürlich sicher, ich meine, Lena Dürr, wenn keine Schifrin, keine Vlhová, keine Wendy Holdener, dann ist eigentlich die Türe auf, zu sagen, jetzt muss ich da eigentlich durchgehen, zumindest aufs Podium fahren. Davon ist sie jetzt ein Stückerl entfernt. Ja, mhm. Und weiß sie auch, ist sie unzufrieden. Und so, deswegen. Bei Lena Dürr mache ich mir ja keine Sorgen. Das ist ja, ja. Die ist so grundstabil von ihrem Grundsystem her. Und die ist im Kopf so entspannt und stabil und ruhig. Bei der mache ich mir keine Gedanken. Da schaut die Liste mit den Fragen auch sehr, sehr dünn aus.
Ja,
wenn wir in dem Bild bleiben.
Ja, ja. Was sind deine Gedanken zu Michelle Gysin? Die hat mit der Bestzeit im allerletzten Abschnitt dann noch richtig viel Bodengut gemacht, hat da um 500stel das Podest verpasst und führt auf jeden Fall das Schweizer Team im Slalom an, auf Platz 5 Camille Rast. Über Gut Berami haben wir schon gesprochen, aber was gibt es sonst aus Schweizer Sicht zu berichten?
Ach, ich finde es schön, dass sie wieder Spaß am Skifahren hat. Also du hast schon gemerkt in der letzten Saison, wie diese Seuchensaison, wie das an ihr auch gearbeitet hat. Sie ist eine Frohnatur und sie ist ja, du hast sie ja auch mal gesprochen und positive Ausstrahlung. Und das ist schön zu sehen, dass das im Endeffekt wieder zurück ist. Und ja, gut, da greift halt dann ein Rad ins andere. Mit Sicherheit kommen die Ergebnisse wieder, da steigt dann die Laune und das ist schön zu sehen. Das gefällt mir sehr und sie machen es weiterhin wirklich gut. Also ich hatte ja die Befürchtung, oh, Holdener ist weg. Jetzt wird das Slalom zum ganz großen Problem. Ich meine, für ganz vorne reicht's nicht. Das wäre aber auch das wären aber auch zwei Sprünge auf einmal gewesen. Ja. Zwei Treppenstufen auf einmal genommen. Aber dass das so kompensiert wird und jetzt hier ein vierter und ein fünfter Platz wieder stehen mit guten Läufen. Camille Rast auch ein gutes Wochenende gefahren. Und ja, die ist ja auch noch Camille Rast ist in einem guten Alter noch, ja. Dass sie im Endeffekt schon bei ihr merkt man auch, dass sie jetzt einen Schritt macht in der Entwicklung und die ist Mitte 20. Das ist ein Alter, da kann man sehr, sehr viel noch drauf aufbauen. Also da habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Kompliment hätte ich ihnen nicht zugetraut, dass das so gut kompensiert wird mit dieser dominanten Wendy Holdener. Alles okay. Melanie Meillard auch in die Punkte noch gefahren. Ist in Ordnung, 22. Auch sie hat uns schon mehr gezeigt. Aber alles in allem, ja, ist das grundsolide und mit so einer Leaderin Lara Gut-Berami ist natürlich das Schweizer Damenteam, läuft gerade eh alles gut, also völlig in Ordnung.
Ja. Ja, ja. Ja, bei den Österreicherinnen jetzt auf den Slalom bezogen, ist es eigentlich dieselbe Analyse, wenn man so will. Katharina Truppe, Katharina Liensberger, die müssten eigentlich schauen, dass sie da aufs Podest fahren, wenn die zwei Dominatorinnen dieser Disziplin nicht dabei sind. Es wird Platz 8 und Platz 9, das widerspiegelt die Leistungen, die sie drauf haben. Zu mehr reicht es einfach auch nicht. Die sind wahrscheinlich so ja in den Top 15 irgendwo dabei. Das ist es. Katharina Huber hat noch als 16. auch Punkte gemacht, aber das wird ja das ist eigentlich, ja, eigentlich müsste man jetzt in die Lücke reinstechen, das tun aber andere, die schlafen natürlich auch nicht, die denken sich das auch. Eben zum Beispiel eine Camille Rast macht das ganz gut. Den Österreicherinnen gelingt das hier leider nicht. Ist dir noch was aufgefallen zu Soldeo oder wechseln wir rüber zu den Männern nach Bansko? Wenn das passt, ja, du nickst, super, dann reden wir über Bansko. Da hat es eben nur ein Rennen gegeben. Den Riesenslalom am Samstag, am Sonntag hat es eine Absage gegeben. Am Samstag hat überraschenderweise Marco Odermatt gewonnen. Den habe ich schon mal gehört irgendwo, irgendwoher. Der 9. Riesenslalom-Sieg in Serie im Weltcup saisonübergreifend, damit den Rekord von Alberto Tomba in dieser Disziplin eingestellt. Aber die krankste Statistik, die ich gesehen habe. Das war jetzt sein 60. Weltcup-Riesenslalom und er hat zum 20. Mal gewonnen. Jeder dritte Start im Riesenslalom auf seine ganze Karriere gesehen im Weltcup ist ein Sieg. Das ist schon, ich meine, da musst du auch damit einberechnen, dass du mal, weiß nicht, mindestens 2 Winter brauchst zum Reinkommen, dich daran gewöhnen, an diese Hänge gewöhnen und so weiter, und der gewinnt trotzdem jedes dritte Rennen. Also die Siegquote von 33% ist beeindruckend. Der 10. Sieg in dieser Saison für Marco Odermatt, ja, das ist auch eine ordentliche Zahl. Alexander Steen Olsson ist auf Platz 2 gelandet, fast eine Sekunde hinten, ein bisschen mehr als eine Sekunde. Manuel Feller wieder aufs Podest gefahren als Dritter. Sind dir irgendwelche aufblasbaren Dinger im Bansko aufgefallen, die ich nicht gesehen habe oder irgendwas anderes? Na, was ist dein Eindruck von diesem Riesenslalom gewesen?
Ja, auch nicht leicht. Gerade der zweite Lauf war, fand ich anders, also schon merklich anders. Oft verschwimmen so zwei Läufe ineinander, aber das direkte aktive Skifahren war schon gefordert in dem zweiten Lauf.
Ja, auch wieder so fünf Sekunden schneller als der erste, ja, das ist schon deutlich
genau,
schneller gewesen. Ja.
Genau, sehr auffällig. Und dann ja, immer wieder dieses Dauerthema, diese, wo man eigentlich denkt, ach ja, der macht ja Fehler hier, der Odermatt. Aber der wird durch Fehler im Endeffekt gefühlt schneller. Also der setzt die Physik außer Kraft. Und dahinter aber cool, super spannend. Also auch die Namen, die dabei sind, ich meine, du wirst gleich noch über die Österreicher sprechen. Das Steen Olsson gefällt mir echt gut. Fährt eine super Saison. Ist mit Timon Haugan für mich so die zwei Lichtblicke in einer norwegischen Mannschaft, die sich sehr schwer tut. Die stehen noch ohne Sieg da, die norwegischen Herren. Das ist.
Aha. Wow, ich bin überrascht.
Ja, das ist eine Bilanz, die kennt man natürlich ganz anders. Okay, ja. Wir reden natürlich auch darüber, dass ein Broughton nicht dabei ist, dass ein McGrath sichtlich Probleme hat nach seiner schweren Verletzung, dass er da im Endeffekt nicht so reinkommt, wie man sich's erhofft hat, dass der einfach noch Zeit braucht. Ein Kilde, ja, aber ein Kilde ist einige Rennen schon auch gefahren. Aber auch ein Kilde hat keinen Saisonsieg eingefahren. Das war auch so ein Dauergarant. Ein Henrik Kristoffersen gibt sich Mühe, tut und macht und ackert und beißt und fightet. Ohne es zu wissen, aber irgendwie mit dem Material. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon so langsam anfängt, sich zu überlegen.
Na, ich glaube, der Schuh ist es, gell? Der Schuh, den hat er im vergangenen Winter noch verwenden dürfen. Und jetzt haben sie gesagt, du fährst sicher nicht mit unserem Schuh, wenn du Hirscher-Ski fährst. Ja, genau.
Es ist auch ruhig geworden, gell? Also denkt mal dran, wie oft und wie viel nicht nur wir über das Thema Van Dier geredet haben und die Befürchtungen von vielen, ja, um Gottes Willen. Jetzt kommt Van Dier und die werden hier die Revolution und wir werden bald nur noch Werksteams haben und die fahren da mit ihrem eigenen Bus und machen Geheimnis und verstecken sich und hier und da. So schnell spielt es nicht, liebe Freunde. Und das ist natürlich schon auch Ausdruck, weil Kristoffersen ist weiterhin Weltspitze, aber er ist kein Siegfahrer. Ist er nicht mehr. Also die Ergebnisse sprechen einfach eine klare Sprache. So. Und deswegen sage ich es, den Olsson ist ein totaler Lichtblick in der Geschichte. Dann reden wir auch, und der ist halt jung, ja, Steen Olsson ist 2002er Jahrgang, wenn er nicht schon Geburtstag jetzt hatte, zum frühen Jahr, dann ist er 21. Das ist ein absolutes Zukunftsversprechen, aber den brauchst du auch, ja, weil ansonsten schaut's da insgesamt nicht gut aus. Und deswegen, ja, ist mir das sehr gut aufgefallen, aber wie eng es dahinter ist und wie, ja, das ist ja, ich weiß nicht, in der Trainingsanalyse, würdest du in der Trainingsanalyse, würde ich inzwischen sagen, wir müssen uns an Platz 2 eher orientieren, weil das ist ja, keine Ahnung, ja. Also ich kann mit meinem BMW Mini, den ich fahre, kann ich auch nicht sagen, ich muss jetzt mal schauen, dass ich mich hier an einem DTM-Auto orientiere. So, also der ist halt einfach, der fährt da vorne weg, das ist der absolute Irrsinn, ja.
Wie du jetzt gesagt hast, die Norweger haben noch keinen Saisonsieg, ja. Habe ich dann schnell nachgeschaut jetzt und so, okay, ja, Abfahrt, ja, das geht sich nicht aus. Nein, Super-G auch niemand. Warte im Riesenslalom und dann steht da Odermatt.
Ja.
Und dann denke ich mal, ja, natürlich, wer soll es da gewesen sein, den Riesenslalom jetzt hier sparen können und im Slalom, ja, auch. Da waren die Österreicher, der Linus und jetzt der Daniel Juhl. Der Daniel Juhl, ich habe nicht Daniel gesagt.
Alles gut.
Ja,
ich glaube, Daniel könnte sogar sein, nur das Juhl. Wir haben oft Juhl gesagt. Das Juhl hat den Hörer gestört. Vielleicht kriegt man noch eine Nachricht, ob Daniel oder Daniel. Ja. Dann haben wir das Bild komplett abgehakt.
Okay, ja. Na, stimmt schon. Gute Beobachtung. Und mich hat's jetzt gerissen, wie du das gesagt hast. Ja, die haben noch gar keinen Sieg. Org eigentlich, ja, stimmt. Bei den Frauen haben wir die Kaiser Vico Flie gesehen, aber ja, stimmt.
Hat den Mowinkel nicht auch schon
ein Rennen? Stimmt, gemacht? Mowinkel, genau, ja, genau. Ja, sehr gut. Dahinter, das ist ja auch, dieser Satz ist eh auch, glaube ich, mal von Manuel Feller jetzt gekommen, war das im Rahmen von Schladming, wenn ich mich nicht täusche, dass er da gesagt hat, ja, wenn ich einen perfekten Tag habe im Riesenslalom, werde ich Zweiter. Nicht? Hinterm Odermatt, der Erste ist vergeben. So denken die eh auch schon. Jetzt war es fast ein perfekter Tag für Manuel Feller. Ja, jetzt haben da nicht ganz 2 Zehntel auf Platz 2 gefehlt. Aber finde ich gut, der trainiert ja mittlerweile 0 Riesenslalom. fährt dann dorthin, fährt sich ein, fährt die Rennen und fährt wirklich an der Weltspitze mit. Also sehr beeindruckend. Manuel Feller merkt aber auch diesen milden Winter inzwischen, weil zuletzt plagte ihn eine Haselnussstaudenallergie. Habe ich mitgekriegt, ja. Nase und Nebenhöhlen waren beleidigt, hat ihn ein bisschen geschwächt, aber ja, irgendwas ist immer. Umso besser, also ein dritter Platz im Riesenslalom hätte ich sogar im Dezember nicht erwartet von ihm. Also sehr, sehr cool. Stefan Brennsteiner, 4. Platz, bestes Saisonergebnis. Er ist ein bisschen ein Bansko-Liebhaber. Da hat er schon mal, da war er schon mal 3. und 5. Vor 3 Jahren sind sie dort gefahren, 3. und 5. jetzt 4. Und generell wird er immer zum Ende der Saison hin besser. Auch ganz Gagora taugt ihm so. Also das sind immer ab Februar, wenn es da losgehen wird, für ihn wär's perfekt, dann wäre er wirklich eine Weltklasse. Dann würde er zur Weltspitze zählen im Riesenslalom. So ist er ja in der Erweiterten zumindest dabei und jetzt auf Platz 4. Ja, und Raphael Haser mit Laufbestzeit habe ich vorher schon erwähnt. Der erste Lauf, hat er selber gesagt, war, glaube ich, da war ich ganz überrascht, dass er ein Sprachbild verwendet, der liebe Raphael. Der erste Lauf war wie der erste Tag im Skikurs. Also anscheinend sehr schlecht, so hat er das ausgedrückt. Nicht, dass der jetzt noch einen Spruch nach dem anderen raus hat, der liebe Raphael Haser, taugt mir. Schnell ist er auf jeden Fall. Ganz okay, also aus österreichischer Sicht, da dieses Rennen, das war schon ganz gut. Ja, Patrick Feuerstein auch noch Punkte gemacht als 21., der war nicht zufrieden. Vielleicht hätten von anderen, von Noel Zwischenbrugger oder so, auch noch was kommen können, haben sich nicht qualifiziert, sind ausgeschieden. Ja, das war es aus österreichischer Sicht so, ja. Bei den Schweizern eben Odermatt natürlich unerreicht. Und dann ja, Loic Méard, 7. Thomas Tumler ist es dieses Mal mit einem weiteren Top-10-Platz auf Platz 8. Gino Caviezla ist 13. lässt ein bisschen aus meiner Sicht. Fadri Janodin mit Startnummer 44 die höchste Nummer, die sich für den zweiten Durchgang qualifiziert hat. Er wird dann 18. Sicher ein Erfolg für ihn. Auch er ein junger, Anfang der 20er Jahre ist er. Justin Merisier und Livio Simonet haben es auch noch in die Punkte geschafft. Ja. Und jetzt am Sonntag dieser Slalom bei Nummer 31 wurde abgebrochen, wie schon in Val d'Isère dann kein Slalom möglich gewesen. Ein bisschen bitter natürlich, wenn du dich da hinstellst, es schüttet quasi in Strömen fast schon, dann fahrst du und dann merkst aber währenddessen, das macht keinen Sinn. Und da, in dieser Disziplin ist er ganz vorn dabei. Aufregen kann er sich nämlich, der Henrik Christoffersen, hat sie wieder wahnsinnig wichtig gemacht, regt sich irre auf beim Markus Waldner, dass das Bullshit ist, dieser Abbruch, und dass er schon 10-mal schlechtere Pisten gesehen hat im Weltcup und warum hören wir jetzt da auf. Christoffersen war zu diesem Zeitpunkt nicht letzter, sagen wir so, oder? Er war ganz gut dabei.
Naja, klar. Deswegen regt er sich auch so auf. Also wenn es dafür, wenn es fürs Aufregen eine Kugel geben würde, da wäre aber Seriensieger,
der Kollege. Wie sich das ausgeht, der in Kitzbühel sitzt da ganz beseelt mit seiner Tochter im Zielraum, schaut sich das Ende vom zweiten Lauf an, da tut er so auf gelassener Familienmensch und dann ist er da schon wieder, ja. Henrik Christoffersen wird sich nicht mehr ändern, glaube ich.
Ich nehme ihm den gelassenen Typen auch ab. Ja. Aber ich glaube, das ist einer, sobald das Startsignal, da schnackelt was bei dem Menschen um. Gibt ja so Typen. Und dann ist der ein anderer. Dann schießen Hormone ein, die darfst nicht in Flaschen abfüllen. Da wirst verhaftet, wenn du das verkaufst. Das ist wirklich übel, gell? Also, ja. Aber wie gesagt, ich bin weiterhin schon ein Fan auch davon. Weil ja, stimmt, ich weiß. Er schreibt die Schlagzeilen, er macht die Geschichten. Und das sind halt Emotionen, die gehören im Sport dazu. Und der hat Bock drauf. Und in dem Fall, ja, ist es natürlich schon auch ein Punkt, über den man sprechen muss. Vor allen Dingen auch über den Zeitpunkt des Abbruchs. Also der Bundestrainer der deutschen Männer, Christian Schweiger, der hat sich schon auch kritisch dazu geäußert. Und er sagt halt, die Top 30 lässt man fahren, dann bricht man ab. Zu dem Zeitpunkt, als abgesagt wurde, war es eigentlich ganz okay. Er sagt vorher aber auch, im Lauf gibt's einige, die sich die Brille wischen müssen, weil die Sicht eben so schwierig ist.
Ja.
Nichtsdestotrotz, sehr, sehr viele Athleten, auch in Linus Strasser hat es gesagt, es war hier eigentlich kein Sicherheitsthema. So. Mhm. Ja. Und Strasser sagt, das war ein Startnummernrennen, wäre es auch im zweiten Durchgang gewesen. Und das ist part of the game, das gehört halt dazu. Deswegen habe ich bei Linus schon auch rausgehört, er hat es jetzt nicht direkt kritisiert, aber er wäre, glaube ich, schon noch gern auch gefahren. Und das war wohl schon auch die große Meinung eher, lasst es doch fahren, fahrt es doch zu Ende, weil wenn solche Reaktionen hervorgerufen werden, weil d'Isère hat mir ja gesagt, ja, okay, gut, oder Sölden, der Riesenslalom, ja, wär's unverantwortlich gewesen. Aber wenn die Athleten sagen, wenn die Coaches sagen, es wäre von der Sicherheit auf jeden Fall gegangen, auch die Piste war jetzt nicht ideal, aber die war okay, dann kann ich schon verstehen, dass es da auf jeden Fall Diskussionspunkte gibt und dass es sie geben muss.
Ja, ja, der Markus Waldner hat sie hingestellt, ich glaube beim ORF habe ich das dann gesehen, hat gesagt, schaut's auf meine Brille, ich stehe quasi am Pistenrand, also hat er nicht so wörtlich gesagt, ich stehe am Pistenrand und sehe teilweise schon nicht mehr auf die Strecke, wie geht's dann den Leuten, die da runterfahren, dann sehen sie nichts mehr, dann fahren sie in irgendein Loch und tun sie weh und das wollen wir nicht, deswegen, der hat das so begründet, glaube ich, ganz schlüssig, ja.
Ja, und da muss man ihn natürlich schon auch verstehen, auch der hat natürlich im Kopf, nicht nur im Hinterkopf, was die letzten Wochen hier abgeht in diesem Sport. Und wenn der dann sagt, naja, komm, stellt sich nicht zur Anfahrt darunter, dann haben wir wieder 2, 3 Kreuzbandrisse oder sonst was, dann heißt es alle, ja, du spinnst doch. Du hast doch den Schuss nicht gehört. Und dass man da jetzt im Endeffekt als Verantwortlicher erstmal eine defensivere Position einnimmt, kann ich voll und ganz mit dem, was die letzten Wochen passiert ist, kann ich voll und ganz nachvollziehen.
Ja, natürlich bitter, wenn du als Slalom-Spezialist dorthin fährst für dieses eine Rennen und dann quasi mittendrin wird es abgebrochen. Sehr bitter. Was mich zur letzten Frage führt, die ich an dich habe, hat Clément Noël eingefädelt oder nicht? er ist da in Führung gelegen zum Zeitpunkt des Abbruchs und man hat sich das, es war, wie sagt man da, es stand in der Schwebe, man wird sich das noch anschauen, aber die TV-Bilder haben es nicht ganz deutlich hergegeben, aber es war schon, irgendwie hat es komisch ausgeschaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das fair war. Und Noël sagt dann auch im Ziel, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass ich eingefädelt habe. Das ist immer so, okay. Ja.
Und ich soll es jetzt sagen, oder was?
Ja, sicher. Also hat er eingefädelt oder nicht? Ich sage, er hat eingefädelt.
Ja. Dann sage ich, er hat nicht eingefädelt.
Na bitte, perfekt.
Ohne das irgendwie fundiert belegen zu können. Ja. Du kannst es auch nicht. Nein. Dann treffen wir uns wieder in der Mitte.
Ja.
In dem Fall, wurscht.
Perfekt, ja.
Geht eh nicht in die Wertung. Ob es nachgeholt wird, muss man natürlich sehen. Also da.
Na, das hat die Zeichen stehen darauf, dass es nicht mehr nachgeholt wird. Genau. Mit der Lex Waldner, die er ausgerufen hat in Wengen, gell? Es werden ja keine Rennen mehr nachgeholt, solange er Renndirektor ist.
Aber hat er sich da nicht nur auf Speedrennen bezogen? Ich glaube, das war, glaube ich, auf Speedrennen bezogen. Jetzt, bevor wir uns jetzt... Schauen wir noch mal nach.
Ja. Genau. Hast du noch was zu Bansko? Wenn nicht, oder hast du zum Beispiel einen Felix der Woche, den du hier präsentieren willst?
Ich habe keinen Felix der Woche jetzt diesmal, weil ich deinen gut finde, über den wir dann gleich auch noch sprechen werden. Ich wollte zum Thema Norwegen noch ein bisschen was, wenn wir jetzt eh nicht so tief in die Rennen gegangen sind, weil du hast es so schön gesagt, weltbewegend waren sie nicht.
Nicht für die Ewigkeit, ja.
Nicht für die Ewigkeit, genau. Ja. Ich finde, Kilde hat ein sehr interessantes Interview gegeben und dass er jetzt ja erstmal gerade daran arbeitet, überhaupt wieder auf die Beine zu kommen, aber er will perspektivisch zurück und er liebt diesen Sport, aber nutzt jetzt auch diese Ruhezeit, die er hat, um den norwegischen Verband direkt anzugehen. Und er sagt, er kommt auch wirklich nur zurück, wenn sich an der Spitze des norwegischen Verbandes etwas ändert. Ich glaube, da geht es nicht mal nur um personelle Thematiken, sondern so um grundsätzliches Setup, wie der Verband aufgestellt ist, wie er den Wintersport regelt und organisiert. Wir alle wissen, dass es bei Braathen ein Riesenthema war, dieses Zerwürfnis auch mit dem Verband, dass es da schon massive Unruhe gab. Und im Thema steht immer wieder diese Vermarktung. Also der norwegische Verband regelt die Vermarktung einheitlich. Mhm. Also ihr schaut euch bei fast allen anderen Verbänden um. Die Helme sind individuell. Ja? Sportler X fährt mit Helm Y und so weiter und so fort. In Norwegen ist das einheitlich geregelt und wird vom Verband so vorgegeben. Die Athleten wehren sich da natürlich, weil es für sie natürlich, es nimmt ihnen die Möglichkeit, letztlich sich selbst auch zu vermarkten. Weil wenn der Kopfsponsor, und das ist der wichtigste, der Helmsponsor, wenn du den im Endeffekt aufgesetzt bekommst, dann sind deine eigenen Möglichkeiten sehr beschränkt, sehr eingeschränkt. Und es ist eine Diskussion, die immer wieder aufkommt und die ich auch, du weißt es, manche da draußen vielleicht auch, ich bin auch noch an einem Skispringen-Podcast, der Flugshow, beteiligt, ist ein Thema, das wir dort auch immer wieder haben. Und im Skispringen ist es inzwischen wirklich so, dass da einfach Geld fehlt und dass die massive Probleme haben, diesen Betrieb am Laufen zu halten. Und wir reden bei den norwegischen Skispringern, die haben alles gewonnen in den letzten Jahren. Die haben mit Halvor Egner Granerud den Gesamtweltcup zweimal gewonnen. Der hat die Vierschanzentournee gewonnen. Marius Lindvik ist Skiflug-Weltmeister. Marius Lindvik ist Olympiasieger. Diese Mannschaft ist extrem erfolgreich. Da ist jetzt aber gerade eine Lücke vorhanden, eine finanzielle von 1,5 Millionen. Und das Ganze ist so organisiert, der norwegische Verband hat, hält die Hand über alles. Dann gibt's verschiedene Sparten. Langlauf, nordische Kombination, Biathlon und so weiter. Er sammelt die Kohle im Endeffekt ein, gibt Sponsoren für den gesamten Verband. Jede Sparte muss sich dann einen eigenen Kopfsponsor suchen. Heißt, die Skispringer, zu denen heißt es, ihr müsst einen eigenen Kopfsponsor haben. Der Kopfsponsor der Alpinen ist zum Beispiel nicht der, den die Biathleten haben oder den die Langläufer haben. Also ein ganz anderes System, wie wir es kennen in Deutschland. Da gibt's einen Topf, da sind die Verbandsgelder drin. Die werden dann verteilt an die entsprechenden Disziplinen. So ist es in Norwegen bis zu einem gewissen Punkt auch. Helmsponsoren darf sich jeder selbst aussuchen. Dort heißt es, jede Sparte muss selbst einen suchen. Jetzt haben die Skispringer ein Problem, dass die Einschaltquoten nicht so gut sind. Im Alpinen ist auch nicht das Zugpferd in Norwegen. Zugpferd ist Langlauf und Biathlon. So. Und da sprudeln dann die Einnahmen und dann wird das Ganze im Endeffekt so klassifiziert, dass man sagt, ja gut, die bringen uns am meisten Geld, die kriegen auch am meisten aus dem Pool, aus dem Topf heraus. Dadurch entsteht natürlich so ein Dauerkreislauf, der dann irgendwann schwierig wird. Und die Skispringer haben aktuell keinen Kopfsponsor und die Zahlen sind nicht so gut, ausgerechnet jetzt sind auch die Leistungen nicht so gut. Und da kann es sein, dass man eine extrem erfolgreiche Sparte, die zur absoluten Weltspitze gehört hat, dass man die systematisch runterwirtschaftet. Und das ist ein Punkt, den Kilde, klar, er spricht jetzt nicht gezielt über Skispringen, aber ist, denke ich, für euch auch mal interessant zu sehen, wie diese Sachen da strukturiert sind. Und dass es da auch drauf hinausläuft, dass die Athleten einfach fordern, da müssen sich Dinge ändern. Und die Skispringer sagen, diese 1,5 Millionen, die leiht gerade der Verband der Skispringsparte aus, damit die den Betrieb aufrechterhalten können. Die sagen, wenn wir aber keinen zahlkräftigen Sponsor finden für die nächste Saison, dann kann hier alles zusammenbrechen. Satz, dann sind wir das nächste Finnland. Und das finnische Skispringen liegt am Boden. Mhm. Also dagegen sind die deutschen und österreichischen Riesenslalom-Damen noch, naja, gut, okay, drifte wieder ab in mein Lieblingsthema. Nee, aber diese Aussagen von Kilde sind super bemerkenswert. Und jetzt sagt der nächste Topmann, Bråten hört auf. Und das hat da eine Rolle, 100% gespielt. Es ist ja immer, wurde ja immer so ein bisschen drumherum geredet, aber fix, gehört fix dazu. So, auch mit dieser Klamottenvermarktung und hier und da, 100%. Und jetzt kommt der nächste Top-Athlet und sagt, so geht's nicht weiter. Ihr könnt im Endeffekt uns von oben herab nicht so alles aufdiktieren. Und er sagt einen Satz, dass eine Organisation, der man angehört, gegen einen kämpft. Das ist eine verdammt harte Aussage, die er da trifft. Und die müssen höllisch aufpassen, dass sie sich da im Endeffekt nicht diese Leute, das kannst du doch nicht machen. Neureuther hat gesagt, er will den Bråten heiraten, dann soll er für Deutschland fahren. Ja. Solchen Leuten würden, die würden den in Deutschland den Teppich ausrollen. So, es wäre der breiteste Teppich der Welt. Ja. Und hier, boah, also ist ein Punkt, der mich echt nervt und stört und der bei mir Kopfschütteln verursacht. Das ist die erfolgreichste Wintersportnation. Und dann heißt es, ja gut, Einschaltquoten und Sponsoren generieren wir mit Langlauf und Biathlon mehr als mit Alpin und mit Skispringen. Ja, Freunde, wenn ihr halt so weitermacht und die Athleten vergrault, werden die Sponsoren nicht mehr werden. Und auch die Einschaltquoten werden nicht höher werden, wenn die Norweger, wie jetzt gerade im Skispringen, halt nicht mehr um die Titel mitspringen. Und wenn die norwegischen Skiherren halt jetzt ohne Sieg dastehen, ist jetzt kein direkter Zusammenhang, aber perspektivisch gedacht, ist das ein Punkt, den ich sehr spannend finde, weil ich ihn nicht ganz nachvollziehen kann, dass man sich selbst im Endeffekt da Probleme schafft, wo es eigentlich einfacher wäre, ja, Dinge vielleicht anders umzusetzen. Und wenn die, die davon betroffen sind, und wir reden nicht von der zweiten, dritten, vierten Reihe, wir reden vom absoluten Top of the Tops mit Broughton und mit Kilde, dann ist es sehr bemerkenswert, wie ich finde.
Ja.
So, ja, das war jetzt ein bisschen ein anderer Ausflug. Und
Doch, auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, das ist ganz gut. Danke, dass du es zusammengefasst hast auch. Sehr, sehr gute Einblicke. Ja, die Norweger hört man immer wieder, aber ja, bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Ja, und ja, ob vielleicht doch der Braten wieder kommt nächstes Jahr.
Naja, aber genau solche Dinge könnten ja Impulse freisetzen. Mhm. Wenn sich da was ändert, dass er dann sagt, ich kann jetzt hier im Endeffekt mich auch frei ausleben, weil ich ein anderer Typ bin. Bock hat er ja noch, der ist ja da ständig, wabert da irgendwo im Raum, so wie früher der Mottl Meier hat sich eine Jacke angezogen, der hat ganz Österreich gesagt, er kommt zurück. Ist der ja doch immer noch irgendwo am Start. Und Spekulationen hier und da und so weiter. Und deswegen super wichtig. Diese ganzen Infos kommen von einem norwegischen Kollegen, mit dem ich bei der Vier-Schanzen-Tournee sehr viel darüber gesprochen hat. Tolle, super Einblicke, die man von außen nur ganz, ganz schwierig gewinnt. Auch er weiß nicht alles, ja. Kommt natürlich auch dazu, wo Verbände da auch immer geheime Schubladen und Punkte. Aber ja, wenn ich so ein Wissen zugetragen bekommen habe, wollte ich es euch nicht vorenthalten.
Ja, ja. Wir müssen noch, wie schaut es jetzt aus inzwischen mit deinem Medizinstudium? Läuft das eh weiter, gell? Weil wir müssen über Joanna Helen reden, ja?
Ja, es hat jetzt einen Rückschritt bekommen, das Medizinstudium. Ich dachte, ich wäre auf einem guten Weg. Dann kommt Joanna Helen um die Ecke. Und
gibt uns dann Rätsel auf jeden Fall, ja.
Können wir die Fachliteratur, die kannst du in den Altpapiercontainer werfen.
Genau, bitte. Ja, da werden ein paar Bücher umgeschrieben. Sie bekommt von uns den Felix der Woche, wir haben es im Vorfeld der Aufnahme schon ein bisschen besprochen, da sind sie ja jetzt draufgekommen, dass die mit zwei gerissenen Kreuzbändern im Wettkampf unterwegs war. Ja, sie hat sich dazu entschieden, Kreuzbandriss konservativ behandeln zu lassen. Das geht meines Wissens nach ja vor allem dann nur, wenn quasi wirklich das Kreuzband mehr oder weniger nur isoliert betroffen ist und der Rest vom Knie heil ist. Also wenn du da Knorpelschaden etc. dabei hast, zum Beispiel bei Marco Schwarz ist es so, dass da ein Knorpelschaden dabei ist, wenn mich nicht alles täuscht. Das geht dann, dass man es konservativ behandelt. Carlo Janka ist ja auch mit gerissenem Kreuzband unterwegs gewesen gegen Ende seiner Karriere. Das macht sie jetzt weiter. Also sie versucht das wirklich mit ganz viel Physiotherapie, Muskulatur, was natürlich Leute mit gesunden Kreuzbändern im Weltcup auch machen. Aber sie versucht das so zu kompensieren, ja, das Knie so stabil zu bekommen. Und sie ist ja dann, wenn ich richtig liege, auch teilweise mit so Schienen oder mit speziellen Strümpfen bei den Knien auch gefahren, dass das auch stabil bleibt. Und sie hat natürlich bei diesem Sturz, oder ja, es war ja gar kein Sturz, es war dieser Sprung in Cortina, wo sie dann abgeschwungen ist danach, hat sie geglaubt, das ist ein Totalschaden im Knie. Es war es aber nicht. Und dann haben sie irgendwie in den Röntgenbildern oder in den MR-Bildern entdeckt, dass das ident ausschaut zu vor 2 Jahren. Also das Kreuzband war schon lang gerissen da in dem Knie. Unterm Strich steht, sie überlegt, ob sie in dieser Saison nochmal fährt. Also sie hat gemeint, im SAF hat sie dazu befragt, ja, kann schon sein, dass sich die letzten Rennen dann, es wäre eben in Saalbach, dass sich das ausgeht, ja, dass sie da noch am Start stehen kann.
Naja, Kvitfjell hat sie so ein bisschen anvisiert, das ist Ziel, Anfang März ist das sogar schon. Mhm. Und diese Geschichte beginnt ja vor 6 Jahren. Da reißt sie sich das Kreuzband in dem einen Knie, entscheidet sich, es nicht operieren zu lassen. Mhm. Und sie hat tolle Ergebnisse eingefahren. Also es geht. Ja, und dann merkt sie jetzt, das Ding ist ja seit 2 Jahren eigentlich gerissen. So, warum sollte sie jetzt, sie ist 32, warum sollte sie jetzt operieren lassen, wenn sie im anderen Knie gesehen hat, das geht? So, ganz wichtig ist in der Geschichte, jetzt Opa erzählt vom Krieg, jetzt kommen wieder meine Kreuzbandgeschichten. bei uns Normalsterblichen, die Spitzensportler werden, Kreuzbandriss, Krankenhaus, OP, gut. Fertig. So. Ja. Wenn du jetzt ein normaler Mensch bist, dann reißt du dir das Kreuzband, dann wird erstmal gewartet. So, dann muss die Schwellung raus. Dann fängt Physiotherapie schon vor der Operation an, dann heißt es, baut Muskulatur auf, weil die Muskulatur nach der OP natürlich rapide zurückgeht, also ein bisschen vorarbeiten. Und das ging bei mir alles wunderbar. Also ich konnte, es war eine gewisse Instabilität immer da, ja, aber auch im Schädel fängt die natürlich schon an. Aber ich weiß, ich konnte mich damals gut bewegen. Ich konnte gut Radl fahren, ich konnte schwimmen, bin vorsichtig auch joggen und solche Sachen gegangen. Das ging gut. Und wenn wirklich, wie du sagst, nur das Kreuzband betroffen ist, dann ist die Oberschenkelmuskulatur und die Unterschenkelmuskulatur, das kann ein fehlendes Kreuzband, es geht da um Stabilität, kann das Ganze kompensieren. So, jetzt schauen wir uns die Physiognomie von Johanna Hellen an. Die ist ein echtes Kraftpaket. Die hat richtig, richtig Muskulatur. Also schaut sie euch an. Das ist von der Statur her, ist sie einfach anders, als es andere Athletinnen sind. Und sie hat 6 Jahre gezeigt, dass sie das kompensieren kann. Und dass sie jetzt dann in dem Alter auch sagt, ich habe gesehen, es geht mit dem anderen. Probiere ich mit diesem Knie im Endeffekt den identischen Weg. Völlig in Ordnung. Und gibt nichts, was es nicht gibt. Man sieht, was da hinter den Kulissen auch los ist. Ja. Wirklich, wirklich krass, welche Geschichten da immer wieder zutage kommen. Und alles Gute. Ich hoffe, dass es sich ausgeht, dass es aufgeht, was sie da geplant hat. Und ja, why not, wenn sie es mit dem anderen Knie bekommen hat, gute Erfahrungen gemacht hat. Okay.
Absolut, ja. Schauen wir uns an, bin gespannt, ob sie das wirklich nur ausgeht in dem Winter. Aber verrückte Geschichte auf jeden Fall, ja. Noch andere Punkte, die wir erwähnen müssen, oder die ich gerne. Ich habe noch 4 Punkte, ich mache es aber schnell. Liam Wallace aus Kanada ist beim Einfahren in Bansko gestürzt und das muss ja ein unfassbarer Unfall gewesen sein. Ein ÖSV-Arzt war in der Nähe, hat das am Funk mitbekommen, ist zum Liam Wallace gekommen und es war anscheinend so dringend, der hat dem noch auf der Piste die Lunge punktiert, so heißt es. Der hat mehrfache Rippenbrüche, ist aber ja im Spital in Sofia behandelt worden und es klingt ganz furchtbar. Ein Athlet, der schon ein bisschen länger im Weltcup dabei ist, noch nie in die Weltcup-Punkte gefahren ist, deswegen war mir sein Name jetzt auch nicht so extrem geläufig. Aber das hat ganz furchtbar geklungen und leider da wieder ein Schwerverletzter. Das hat jetzt nichts per se mit dem Rennen zu tun, der wirklich beim Einfahren, das dürfte wirklich ein Unfall gewesen sein. Also ja, aber es hat sehr gruselig geklungen, aber es dürfte ja halbwegs gut ausgehen. Die 3 anderen Punkte. Daniel Hemmetsberger muss seine Saison beenden wegen Knieproblemen, eine Arthroskopie geplant. Da geht nichts mehr in diesem Winter. Lindsay Vonn war mit Roger Federer Skifahren. Ich halte das auch für so wichtig, dass es hier im Newsblog vorkommen muss. Ja. Tobias nickt, sehr gut. Und das Letzte, Pepi Ferstl wird am Wochenende für Eurosport kommentieren mit Guido Heuber, die Rennen, die da anstehen. Und jetzt bist du am Wort oder am Zug, Tobias, weil wir haben ein Speed-Wochenende vor uns. Bei den Männern ist es ja schon, wenn mich nicht alles täuscht, das letzte Speed-Wochenende vor dem Weltcup-Finale dann. Ja? Also was ist denn geplant?
Genau, jetzt lass mich nachschauen. Es ist genau das letzte Speed-Wochenende vor dem Weltcup-Finale. Und der Pepi Ferstl ist zu hören ab 12 Uhr am Samstag, das ist die Abfahrt. Am Sonntag ist der Super-G in Kvitfjell in Norwegen. Auch Klassiker, ganz traditionsreiche Strecke. Und vorher fahren die Damen. 10.30 Uhr ist das Einzige, was ihr euch an Uhrzeit merken müsst. Wieder mal ein Triple, haben wir mega Bock drauf. Ja, freuen wir uns natürlich.
Drei Abfahrten, ja. Mhm.
Genau. Freitag, Samstag Abfahrt 10:30, Sonntag Super-G 10:30.
Sehr gut. Danke dir. Wir schauen es uns an und wir melden uns in einer Woche wieder. Danke dir, Tobias. Danke an alle fürs Zuhören. Ja.
Ach so, perfekt. Ich wollte nur ebenso sagen und habe dir gewunken.
Ja, aber sehr gut.
In dem Podcast natürlich super, wenn man ja. Winkt. Ja, werden alle
winke
da draußen.
Dir jetzt auch. Ich winke dir jetzt auch zurück.
Wunderbar.
Super. Freut mich. Macht es gut. Bis dahin. Eine schöne Woche euch allen. Servus.